NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
28. August 489. Die Ostgoten unter Theoderich dem Großen besiegen Odoakers Truppen.
Rom im 5. Jahrhundert nach Christus. Das einst so mächtige Imperium bricht auseinander. Seit 395 gibt es zwei Kaiser, einer sitzt in Konstantinopel, der andere in Italien. Die Zeitgenossen klagen über den schleichenden Verfall des antiken Weltreichs.
Sie, die sich rühmte, ewig zu sein, weint nun bis in alle Ewigkeit.
Das Ostreich brachte stärkere Kaiser hervor. Das politische System blieb lange stabil, aber das Westreich mit seinen Provinzen in Frankreich, Spanien und Nordafrika konnte sich nicht halten. Professorin Verena Epp, Historikerin für die Spätantike an der Universität Marburg.
Wir befinden uns in einer Phase eines beschleunigten politischen Wandels. Wirtschaftlich prosperiert das Reich zwar noch, aber es zerfällt de facto in mehrere Königreiche unter germanischen Stammes- und Heerkönigen.
Die Bedrohung durch die Germanen war die Frontstellung seit dem Aufstieg Roms zur Weltmacht. Dabei sicherte eine geschickte Bündnispolitik lange Zeit die weitläufigen Grenzen. Das Imperium Romanum machte aus den Barbaren, den Fremden an der Peripherie, oft genug verlässliche Bundesgenossen.
Die Römer haben ja seit Augustus und Marc Aurel Tausende und Abertausende von Germanen angesiedelt, auf römischem Boden,
sagt der Althistoriker Professor Alexander Demand. Aber diese Koexistenz zerbrach unter der Wucht einer Invasion im Osten des Reichs. Der Einfall der Hunnen Ende des 4. Jahrhunderts veränderte alles. Eine Schockwelle versetzte den Kontinent in Aufruhr und in Bewegung. Ganze Volksgruppen flohen, zogen nach Italien, plünderten Rom, besetzten die Provinzen. Der Kirchenvater Hieronymus:
Meine Stimme stockt und mein Schluchzen unterbricht die Worte, die ich schreibe. Die Stadt ist bezwungen, die den Erdkreis bezwang.
Die Autorität der weströmischen Kaiser war gebrochen. Sie kamen und gingen, manchmal im Monatsrhythmus. Als Anführer ihrer jeweiligen Truppen putschten sie sich an die Macht. Es waren keine politischen Führer, eher Warlords, die die Gunst der Stunde nutzten. Verena Epp.
Diese verschiedenen Heeresabteilungen haben jeweils dazu geneigt, ihre eigenen Kaiser machen zu wollen.
Und diese Heeresabteilungen waren oft ethnisch zusammengewürfelte Truppen. Blieb der Sold aus, kam es schnell zu Revolten. Eine dieser Rebellionen beendete dann das politisch geschwächte Kaisertum Westroms. Der germanische Truppenführer Odoaker setzte 476 den Kindkaiser Augustulus ab, tötete dessen Vater, war aber klug genug, sich mit der alten römischen Elite zu arrangieren.
Diese Gruppen legen sich als eine hauchdünne Erobererschicht über die provinzialrömische Bevölkerung.
Odoaker, der vermutlich aus Thüringen stammte, schuf Koalitionen. Er sicherte die Nordgrenze des italienischen Kernlands, pachtete von den Vandalen, die sich in Nordafrika festgesetzt hatten, die reiche Provinz Sizilien und weckte mit seiner Expansion das Misstrauen des oströmischen Kaisers Zenon.
Er wollte den Stammesführer Odoaker, den seine Truppen zum König erhoben hatten, ohne den Kaiser irgendwie einzubeziehen, beseitigt wissen.
Zenon brauchte dafür keine eigenen Truppen. Er hatte einen Gewehrsmann, der seine Ansprüche im Westen des Reichs durchsetzen sollte. Theoderich, ein Stammesführer der in Ungarn ansässigen Ostgoten, besaß alle Voraussetzungen für diese Aufgabe.
Er war ein erfolgreicher Anführer einer gotischen Stammesgruppe, ein geschickter Militär, der als Geisel zur Sicherung eines Vertrages mit dem oströmischen Kaiser 457 für 10 Jahre in Konstantinopel war und dort am Kaiserhof völlig einschlägige Erfahrungen in römischer Verwaltungstechnik, in römisch-griechischer Bildungstradition gemacht hat, der also eine römische Sozialisation erfahren hat und deshalb auch als jemand bezeichnet wurde, der im Schoß der Zivilisation erzogen worden sei.
Theoderich führte 488 eine Gruppe von rund 100.000 Menschen, davon 20.000 waffenfähige Krieger Richtung Westen. Neben dem politischen Interesse des oströmischen Kaisers gab es auch das Wohlstandsversprechen Italiens. Es war die Aussicht auf ein fruchtbares Land und eine bessere Zukunft. Ein gewaltiger Zug setzte sich da in Bewegung. Aber wie alle Aufbrüche des 5. Jahrhunderts war es keine Völkerwanderung.
Es ist also nicht etwas, was durch die gemeinsame Herkunft im biologischen Sinne gestiftet würde, sondern durch gemeinsame Erfahrungen, durch politische Aufbauprozesse in den neuen Königreichen. Die Identität dieser Gruppen entstand erst, nachdem sie sesshaft geworden waren auf römischem Reichsboden. Es waren nicht einmal von der Abstammung her eindeutig zuzuordnende Gruppen, sondern es waren bei den Wanderungen der Goten über den Balkan nach Italien selbstverständlich auch Angehörige anderer Völkergruppen dabei. Skiren, Heruler, Gepiden, manchmal wanderten auch Provinzialrömer mit.
Und natürlich musste Odoaker diese Eindringlinge fürchten. Am 28. August 489, heute vor 1525 Jahren, stellten seine Truppen Theodrichs Heer am Isonzo, einem Grenzfluss zwischen Italien und Slowenien. Odoaker erlitt hier, wie auch in den zwei folgenden Schlachten, eine empfindliche Niederlage. Daraufhin zog er sich nach Ravenna zurück. Theodrich belagerte die Stadt, bis deren Bischof einen Friedensplan vorlegte.
Man einigte sich zunächst mit Odoaker zum Schein, dass beide gemeinsam über Italien herrschen würden. Also Theodorich hat Odoaker gleichsam getäuscht, ihm vorgegaukelt, er werde die Macht mit ihm teilen.
Ein Gastmahl sollte den Kompromiss besiegeln. Was der spätantike Historiker Johannes von Antiochia dann schilderte, war selbst für jene gewaltsame Zeit ein Tabubruch.
Da stürzte der Theodrich vor und hieb Odoaker das Schwert aufs Schlüsselbein. Der Schlag hatte ihn getroffen und war bis zur Hüfte durchgegangen. Da soll Theodrich gesagt haben, es sei offenkundig, in dem ganzen üblen Kerl stecke kein Knochen.
Der Beginn des Ostgotenreichs war eine Mordtat, die mit keinem der auch damals gültigen Gast und Friedensrechte vereinbar war.
Nun wurde Theodrich zum König ausgerufen. Er kam als skrupelloser Eroberer, aber er blieb als kluger Diplomat. Auch er wusste, dass seine Ziele Landnahme und Ansiedlung nur mit der eingesessenen Elite durchsetzbar waren.
Er verfügte also nicht nur über diese haudegen Qualitäten als Anführer einer Stammesgruppe, sondern er war sozialisiert im Kern des Römischen Reiches. Und diese Kenntnisse konnte er später als Politiker, als er dann über Italien herrschte, auch gut einsetzen. Vor allem hat ihn das befähigt, mit der in Italien ansässigen Elite, formal bestand der Senat ja weiter, sich zu verständigen und diese Elite zu bewegen, Teile ihres Bodens an die neuen Goten abzugeben, die dort siedeln wollten.
Theodrich der Barbar, der Fremde, stoppte den Zerfallsprozess des Weströmischen Reichs. Er sicherte die Grenze, versuchte mit einer geschickten Heiratspolitik die im Norden erstarkten Franken unter Kontrolle zu halten. Das Gotenreich Theodrichs hatte längst nicht mehr die Ausmaße des einstigen Imperiums, aber er streckte sich immer noch über Italien, Dalmatien und Teile Frankreichs. Und es erlebte nach Jahren der Kämpfe und Plünderungen eine Phase friedlicher Koexistenz. Verena Epp?
In den Quellen wird sogar von einer Völkerfreundschaft gesprochen, die die Goten und Römer als Nachbarn auf diesen Landgütern begonnen hätten.
Die neureichen gotischen Landbesitzer kopierten den Lebensstil der wohlhabenden Römer. Die alten Eliten hatten zwar ihre politische Macht verloren, aber ihre kulturelle Dominanz war ungebrochen. Theodrich wusste das und handelte entsprechend.
Denn das ist ganz entscheidend. Sie brauchen, wenn sie als hauchdünne Erobererschicht von maximal 2% der Bevölkerung über 98% Provinzialrömer herrschen wollen, ein Gespür dafür, was sie dieser Mehrheit zumuten können. Denn die möchte natürlich möglichst ihre Lebensgrundlagen, ihre kulturellen Traditionen, ihr Recht bewahrt wissen.
Freiheit, Ahnen, Stolz und Bildung. Theodrich respektierte das Wertesystem der römischen Aristokratie. Er schrieb:
Es ist Zeichen eines ungelehrigen Mannes, anfällig für Laster zu sein. Wer durch Bücher erbaut ist, lässt dem Unrecht keinen Raum.
Theodrich war gleichzeitig Machtmensch und früher Kosmopolit. Ein gotischer Krieger und römischer Feingeist. Und dabei tolerant in religiösen Fragen.
Wir können den Glauben nicht befehlen, weil niemand gezwungen werden kann, gegen seinen Willen zu glauben.
Er suchte den Kompromiss zwischen den verschiedenen Volksgruppen. Theodrichs Modell war das spätantike Beispiel für einen Schmelztiegel, in dem die verschiedenen Ethnien zueinander fanden.
Es ging auch anders. Es haben zum Beispiel die Vandalen eben die gesamte römische Oberschicht aus Nordafrika vertrieben. Sie haben den katholischen Klerus vertrieben und enteignet, also einen radikalen Bruch versucht. Das hat nicht funktioniert, weil sich die frühere Führungsschicht nach Ostrom geflüchtet hat und von dort aus politisch dafür gesorgt hat, dass das Vandalenreich 534 für Ostrom zurückgewonnen wurde.
Theodrich war klüger, er baute auf den inneren Frieden. Denn der garantierte Steuereinkünfte und festigte letztlich seine Stellung als Alleinherrscher. Der Mann, der vom oströmischen Kaiser beauftragt worden war, um den allzu starken Odoaker aus dem Weg zu räumen, beanspruchte nun selbst kaisergleiche Machtfülle.
Die Person des Herrschers ist die Mutter des öffentlichen Wohlergehens und vom Urteil des Herrn hängt das Maß der Freiheit ab. Denn es ist mit Verlaub leichter möglich, dass die Natur sich irrt, als dass ein Herrscher einen Staat formt, der ihm nicht gleicht. Unter der Führung eines guten Herrschers gedeiht das Glück aller. Denn das Schicksal wechselt mit den Herrschern.
Theodrich sollte Recht behalten. Denn nach seinem Tod im Jahr 526 zerfiel sein Reich.
Ein wichtiger Grund ist schlicht, dass er keinen männlichen Nachkommen hatte.
Seine Tochter Amalasunta scheiterte am Ehrgeiz der gotischen Elite. Als ihr Cousin sie erst festsetzen und dann ermorden ließ, schickte der oströmische Kaiser Truppen. Zwei Jahrzehnte dauerte der Kampf um Rom. Er endete mit der Niederlage der Goten und hinterließ ein verwüstetes und wirtschaftlich zerrüttetes Land. Vom einst so mächtigen Rom blieb nur noch eine politisch-theologische Idee.
Die übrigen Königreiche, die neu entstanden auf dem Boden des früheren Westreiches, haben sich sämtlich nach wie vor in dieser Fortsetzung des Römischen Reiches gesehen. Das gilt im Übrigen für das gesamte Mittelalter noch.
Denn dieses Römische Reich durfte nicht untergehen. Schließlich besaß es auch eine religiöse Verheißung.
Es hat ja die Lehre der sogenannten Übertragung des Römischen Reiches auf verschiedene germanische Stämme dann gegeben. Beispielsweise auf die Franken, dann auf die Sachsen, schließlich auf die Staufer, weil das Römische Reich im Geschichtsdenken des Mittelalters als das letzte der Weltreiche vor dem jüngsten Gericht galt. Wenn dieses Reich zugrunde gehen würde, dann würde gleichsam die Endzeit, die Apokalypse beginnen.
Unter Theodrichs Königsherrschaft hatte Italien eine wirtschaftliche und politische Blütezeit erlebt. Nach seinem Tod zerfiel das Kernland des Imperium Romanum und nun ging schleichend verloren, was die Antike ausgezeichnet hatte.
Es ist ganz wichtig zu sehen, dass das Ende der antiken Stadtkultur und die Verlagerung in Richtung einer landwirtschaftlich geprägten Kultur und das Abgehen von großen politischen Einheiten ein entscheidendes Merkmal des Mittelalters wird. Das, was dann Träger der Kultur wird, sind die Klöster und die werden zunächst mal auf dem Land gegründet.
Mit dem Untergang Westroms und der Niederlage des Gotenreichs veränderten sich aber auch die politischen Koordinaten auf dem Kontinent. Der Mittelmeerraum verlor an Einfluss. Verena Epp.
Die Nordverlagerung des Zentrums, auch der politischen Formationen, die ist bezeichnend für diese Epoche.
Das Frankenreich der Merowinger nördlich der Alpen stieg auf zur führenden Macht. Daneben profitierte die Kirche vom Zerfall Westroms. Der Papst und das katholische Christentum formulierten bald ihren weltlichen Machtanspruch. Auch das markierte das Ende der Antike.
Gott wird im Mittelalter der Orientierungspunkt für die Weltdeutung schlechthin.
Im Zeitzeichen erinnerte Jörg Beutner an den Sieg der Ostgoten über Odoakers Truppen am 28. August 489. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.